Also die amerikanischen Dienste, die das bei WhatsApp hinbekommen, die dürften dann wohl über eine Backdoor bei WhatsApp verfügen und die haben wir halt nicht. Das heißt, die wollen im Vorfeld schon, bevor das jetzt beispielsweise durch Plenardebatten getragen wird und wieder eine sehr große Medienöffentlichkeit erfahren könnte, eine politische Einigung erzielen, um dann ein Gesetzgebungsverfahren zu beschleunigen. Und da kommen wir wieder auf den Punkt, den ich schon in einem Reel zu dem Thema von ein paar Wochen angesprochen hatte. In der ersten oder zweiten Dezemberwoche wird wohl Chat Control wieder zur Abstimmung stehen. Und das war irgendwann mal völlig aus den Augen unserer Medien verschwunden, wo man einfach gesagt hat, oh, wir haben gewonnen, die Deutschen sind jetzt dagegen. Damit war das Thema vom Tisch, aber das Thema ist nicht vom Tisch. Herr Latz auch dabei, mal gucken.
Treten Sie zurück, Herr Bundeskanzler.
Bei Herrn Latz steht schon daneben, er lehnt das Vorhaben ab.
Ich glaube, der ist schon öfters ein bisschen hin und her geschwankt, oder? Ist das nicht,
keine
ist
Ahnung,
nicht, ist das nicht der Bundeskanzler, der in der eigenen Partei immer abgelehnt wurde und jetzt doch Bundeskanzler ist?
Ich verfolge das
bewusst nicht. Ich habe das auch irgendwann aufgegeben.
Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen DocTalk. Diesmal wieder auf meinem Kanal. Folge 17 ist es diesmal und ich begrüße auch heute wieder den Sascha. Hallo Sascha.
Hey Mike, grüß dich. Ich bin froh, wieder dabei sein zu dürfen und ja, freue mich auf die nächsten Minuten.
Heute haben wir ein ganz spannendes Thema, nämlich ein Thema, was zumindest bei Instagram schon mal so richtig durch die Decke gegangen ist. Ich habe nämlich zu dem Thema am 7. Oktober ein Reel veröffentlicht und habe vorhin mal reingeschaut. Das Ding hat jetzt schon über 200.000 Aufrufe und ich glaube 3.500 Likes oder so, was echt gut ist für meine gut 14.000 Follower. Es geht um die EU Chatkontrolle. Darüber haben wir im DocTalk Nummer 12 schon mal gesprochen.
Genau, ja.
Und da, denke ich, sollten wir mal anknüpfen, denn ich hatte in dieser Woche einen Fragensticker drin mit Themenvorschlägen, die ich da erfragen wollte für den DocTalk. Und einige von euch hatten gefragt, wie es denn eigentlich mit dem Thema EU-Chatkontrolle weitergegangen ist. Sascha, kannst du dich noch erinnern, was das ist? Oder soll ich es noch mal ganz kurz
umreißen? Also es ging eigentlich darum, dass auferlegt werden sollte an den Messenger-Anbietern, dass mehr oder weniger alle Daten gespeichert werden und auch über gescreent werden. Also sprich, es ging halt, glaube ich, Hintergrund um Kinderpornografie. Ne? Und ist aber natürlich dann auch das Einfallstor im Prinzip, um alle zu überwachen und alle Themen zu überwachen, sprich gerade für uns im Bodybuilding-Kontext. Ich glaube, der eine oder andere hatte schon mal oder hat auch vielleicht möglicherweise mit leistungssteigenden Substanzen zu tun und die gegen das Anti-Doping-Gesetz verstoßen. Sowohl das im Coaching anbetrifft, da ist auch bei den Athleten natürlich immer ein Thema. Na, ich habe natürlich auch Athleten, die unterstützt sind. Das heißt, da wird auch über Messenger kommuniziert. Und wenn das natürlich irgendwo gespeichert wird, mitgelesen wird, dann kann das natürlich auch dazu führen, dass möglicherweise irgendwann bei meinen Klienten morgens um 6 Uhr jemand die Tür eintritt. Und das ist natürlich, wenn man bedenkt, dass es in Nationen wie Polen, Schweiz, Österreich, England eigentlich total legal ist, dann einfach komplett unnötig und ja, sinnfrei.
Ja, guter Aufhänger, Messenger. Das prominenteste Beispiel davon ist, denke ich, der Signal oder Signal Messenger. Die hatten nämlich seinerzeit gesagt, wenn das Gesetz kommen sollte, dann werden wir uns aus der Europäischen Union zurückziehen, weil wir es nicht mitmachen. Der technische Hintergrund nur noch mal ganz kurz für alle, die das näher interessiert. Wende ich das Video zum Nummer 12 DocTalk ein. Die spannende Frage ist ja immer, kann man überhaupt irgendwas überwachen oder ist das Ende zu Ende, also von einem Nutzer zum nächsten, verschlüsselt? Und diese EU-Chat-Kontrolle, die soll Anbieter dazu zwingen, bevor auf dem Endgerät verschlüsselt wird, zu Ende verschlüsselten Kommunikation, zu scannen. Und dann ist erstmal die Frage, wonach? Da ist jetzt der Aufhänger die Kinderpornografie, aber wie gesagt, da könnte man sich vieles vorstellen. Ja. Es ist halt technisch gesehen die Zerstörung der Ende-zu-Ende-Verschlüsselung und dann kann man damit alles Mögliche anstellen. Und das ist auch der Grund, warum es da, wie ich finde, zu Recht sehr gute Argumente und sehr guten Protest aus der IT-Bubble gibt. Aber erstaunlicherweise wird das nicht allzu weit in die Öffentlichkeit getragen. Es war nämlich seinerzeit so, dass ich am 6. Oktober, glaube ich, zufällig bei Netzpolitik.org davon gelesen hatte, dass das in der darauffolgenden Woche zur Abstimmung steht. Und da gab es dann auch diese Petition, die ich dann mit meinem Reel da nochmal publik gemacht habe. Und auf diesen Zug sind ja dann auch viele anderen Influencer aufgesprungen, glücklicherweise. Die Petition ist auch ein durchschlagender Erfolg gewesen, denke ich. Zumindest hat er dann die Bundespolitik in weiten Kreisen verlauten lassen, dass man sich gegen dieses Vorhaben aussprechen würde. Und da hat man einfach gar nichts mehr gehört. Und der letzte Stand in unserem DocTalk Nummer 12, der übrigens am 12. passend Oktober erschienen ist, der war ja, dass in der darauffolgenden Woche am Dienstag, also am 14.10., die Abstimmung stattfinden sollte. Und die hat dann einfach nicht stattgefunden. Und man hat auch nichts mehr davon gehört und gelesen. Und das liegt einfach daran, dass man seinerzeit die Tagesordnung geändert hat und hat gesagt, naja, nach dem, was jetzt hier durch die Medien gepoltert ist und nach den, man möchte fast sagen, Lippenbekenntnissen der wählerstimmenträchtigen Politiker, machen wir am besten gar nichts und lassen es erstmal liegen und schauen mal, wie sich es entwickelt. Dann gab es noch so ein paar prominente Stimmen in der Politik. Herr Spahn zum Beispiel hat dann gesagt, mit ihm würde es sowas nicht geben. Und noch ein paar andere haben das auch gesagt. Irgendwann hieß es dann auch Dänemark, die das ja angetrieben haben und jetzt auch die Ratspräsidentschaft innehaben in der EU, hätten das Vorhaben dann aufgegeben. Und dann gab es so ein paar Freudensbekundungen in der IT-Bubble und das war's. So einfach ist es aber nicht, sondern hinter verschlossenen Türen und ja, steht der Tropfen, hüllt den Stein sozusagen, läuft das Vorhaben weiter. Und es ist jetzt genau, wie es vor dem 6. Oktober war, es nimmt wieder mal so keiner richtig Notiz davon. Deshalb habe ich mir mal angeschaut, wie so der aktuelle Stand ist. Und um mal die Leute abzuholen, die wir schon bei der ersten Folge wahrscheinlich nach 10 Minuten verloren hatten, möchte ich auch noch mal ganz kurz umreißen, wie dieses Vorhaben überhaupt zustande gekommen ist und was seitdem so in groben Zügen und an wichtigen Meilensteinen passiert ist. Nochmal ganz wichtig zur Erinnerung, wir reden jetzt hier nicht über irgendeine Kleinigkeit, wo es darum geht, irgendwas zu speichern, was sowieso irgendwo anfällt, sondern bislang ist es so, wenn ein Messenger-Dienst das technisch sauber umsetzt, ohne Backdoors und so weiter, dann kann man schlechterdings diese Ende-zu-Ende verschlüsselten Sachen nur lesen, wenn man auf dem Endgerät mitliest, also mit einem Trojaner beispielsweise oder wenn man dahinter steht. Das ist ja die allergrößte Ausnahme und auch der Trojaner-Einsatz, auch wenn der in vielen Gesetzen sowohl zur Gefahrenabwehr als auch zur Strafverfolgung erlaubt ist, der ist nicht die Regel, weil das technisch ziemlich kompliziert umzusetzen ist. Und das ist ja auch der Grund, warum die gern so ein Einfallstor anbieterseits hätten, so wie man es bei E-Mails ja kennt. Da schickt man einfach ein Auskunftsersuchen und dann kriegt man, wenn man Glück hat, schon ziemlich einfach ein E-Mail-Archiv übermittelt. Also ich kenne das aus Ermittlungsakten beispielsweise von Yahoo. Da gibt es so ein Auskunftsersuchen so ähnlich, als würde man ein informelles Auskunftsersuchen an irgendeinen Dritten schicken. Das ist noch nicht mal ein Beschlagnahmebeschluss oder sowas. Die schreiben einfach, nach unseren Informationen ist bei Ihnen dieses und jenes E-Mail-Konto geführt. Wir hätten gern mal die E-Mails im Zeitraum von bis. Und da gibt es tatsächlich Anbieter, wie gesagt, von Yahoo kenne ich das, die das ohne Not so rausgeben. Und im nächsten Schritt wird dann häufig angedroht, wenn sie das nicht machen, dann kommen wir vorbei und beschlagnahmen die Server. Ja, da wird dann heutzutage wahrscheinlich jeder E-Mail-Provider nur müde lächeln. Da gibt es ja keinen physischen Server, einen Server, den man mal abholen könnte, sondern das liegt auf irgendwelchen Amazon Clouds und sowas verteilt. Also da kann man nicht einfach hingehen und was abholen. Das heißt, die hätten keine Not zu sagen, nö, geben wir ihnen nicht. Aber es wird trotzdem gegeben. Und das hätten die gern, dieses Szenario hätten die gern auch bei den verschlüsselten Messengern. Und das nahm seinen Ausgangspunkt im Jahr 2022. Da gab es nämlich den ersten Vorschlag der EU-Kommission für die sogenannte Chat-Kontrolle. Und da wurde auch schon gesagt, was soll da gemacht werden? Die Anbieter sollen verpflichtet werden, alle Nachrichten zu scannen, auch Bilder und Aufhänger, auch damals schon die Bekämpfung der Kinderpornografie. Weil man es aus parallel laufenden Strafverfolgungsbereichen kennt, beispielsweise in File-Sharing-Börsen, also wo man so ein Torrent oder sowas laufen lässt, da ist es ja so, dass es bekannte Bilder und Videos gibt, die kinderpornografisches Material enthalten und wenn das immer genau dieselbe Datei ist, dann hat die möglicherweise, ja, was heißt möglicherweise, wenn man die einmal berechnet hat, dann hat diese Datei einen sogenannten Hash-Wert, das ist praktisch wie ein Fingerabdruck dieser Datei, den gibt es nur einmal. Das bedeutet, man kann ganz einfach prüfen, anhand des Hash-Werts, welche Datei da jemand gerade tauscht oder öffentlich anbietet oder sich gerade runterlädt. Das ist die Quelle, die amerikanische Dienste sehr häufig nutzen, um in diesen Kreisen zu ermitteln und dann auch den deutschen Strafverfolgungsbehörden irgendwelche Treffer zu übermitteln. Die sagen hier, diese IP-Adresse hat zu dieser und jener Zeit diese bekannte kinderpornografische Datei entweder hochgeladen an einen anderen Torrent-User oder halt selbst runtergeladen und daraus resultieren dann Strafverfahren. Und genau das gleiche Prinzip, beispielsweise ja erstmal das Scannen auf solche Hash-Werte, muss man natürlich dann auf die Bilder zugreifen können, bevor die Ende zu Ende verschlüsselt werden. Das wollte man sich halt auch bei den Messengern zunutze machen. Und so fängt das Ganze ja dann an. Da denkt wahrscheinlich der unbedarfte Zuhörer auch noch gar nicht daran, welche weiten Folgen das haben kann, dass man da beispielsweise ja sämtliche Kommunikationsinhalte scannen könnte. Ja. Und man muss natürlich auch sehen, im Jahr 2022, da war ja die künstliche Intelligenz noch nicht so stark fortgeschritten in ihrer Entwicklung wie heute.
Genau.
Denn heute ist es ja viel, viel einfacher, auch mit komplexen Sprachmodellen auf einer Unzahl von Chatverläufen beispielsweise zu suchen und daraus irgendwas zu konstruieren. Und da ist natürlich auch vielen Verschwörungstheorien, möchte ich es gar nicht nennen, aber vielen Ideen Tür und Tor geöffnet, was man da suchen könnte. Man könnte ja jetzt nicht nur nach Straftaten suchen, sondern auch nach missliebigen Meinungsbekundungen oder sowas. Das gipfelt vielleicht auch darin, dass man Persönlichkeitsprofile der Nutzer erstellen könnte, einfach nur, weil man den Chatverlauf automatisiert scannen kann. Was ja schon ziemlich weitreichend ist, was man vielleicht 2022 aber gar nicht so sehr auf dem Schirm hatte. Jedenfalls flog das dann eine ganze Weile erstmal unterm Radar. Und dann gab es allerdings auch schon im Juni 2025 die ersten Warnungen technischer Art, wo dann Interessierte aus dieser IT-Bubble gesagt haben, Achtung, hier ist ein Vorhaben unterwegs. Das führt dazu, dass zumindest mal Sicherheitslücken in Ende-zu-Ende verschlüsselter Kommunikation aufkommen könnten. Und dann war es ganz spannend, dann begann am 1. Juli, auch wieder dieses Jahr 2025, die dänische Ratspräsidentschaft. Und die haben das zu einem Top-Prioritätsthema gemacht, sozusagen. Also die waren der Meinung, das, was da jetzt jahrelang in der Schublade vor sich hin gammelte, das ist so wichtig, dass wir das, das war tatsächlich auch der Plan im Juli schon, dass wir das bis zum 14. Oktober durchbringen möchten. Ja, das ist schon mal ziemlich spannend, denn das hat man nirgends gelesen oder gehört vor dem 6. Oktober.
Vielleicht noch eine kurze Frage, ich glaube, das ist vielleicht auch für zum Verständnis nochmal ganz gut. Mit welcher Begründung haben die das jetzt geplant zur Kinderpornografie? Man hätte ja auch sagen können, man plant das zur Bekämpfung des internationalen Terrorismus oder irgendwas anderem. Da gibt ja genug Themen oder Drogenkriminalität oder schieß mich tot. Da gibt es ja auf jeden Fall wahrscheinlich einige Dinge, die, weiß ich nicht, ich kann das nicht einschätzen, da bist du jetzt eher der Fachmann, die aber vielleicht relevanter sind. Ich will nicht sagen, dass Kinderpornografie nicht relevant ist, aber von der Fallzahl auch bestimmt höher sind. Oder so Drogenhandel oder sowas oder... Das könnte ich doch mir vorstellen, oder auch Terror ist ja auch immer, ich glaube, jeder weiß noch 9-11, was da passiert ist. Ich glaube, das hat auch bei uns allen Spuren bis heute hinterlassen. Also ich habe die Bilder auf jeden Fall immer noch oder die Videos immer noch so vor Augen. Und sowas ist natürlich was, was natürlich im Nachgang hat es einen Krieg ausgelöst. Ja, also das ist schon mehrere. Ja, ist schon sehr sehr weitreichend. Warum hat man das jetzt nicht als Anlass genommen, sondern ausgerechnet Kinderpornografie? Was ist da so die Besonderheit dran?
Kurzer Hinweis, bevor du weiterschaust. Derzeit läuft der Black November Sale bei Das Gym mit Fokus auf Bekleidung. Vom 17. bis zum 23. November bekommst du 25% auf alle Kleidungsstücke inklusive der neuen Releases. Außerdem 35% auf das Trainings-Equipment-Set. Neu im Shop findest du unter anderem den Oversize-Sweater in Sky Blue oder Steel Grey, die Strength Club T-Shirts in Blau oder Grau sowie die Premium Shorts in Grau. Und zusätzlich sind mehrere Kategorien reduziert. Bücher um 25%, Equipment um 15%, Accessoires um 35% und Programme um satte 40%. Mit dem Code ANWALT auf dasshop.com sicherst du dir die Rabatte. Und falls du das Video erst nach der Black Week siehst, der Code ANWALT gibt dir trotzdem jederzeit den besten verfügbaren Preis im Das Gym Shop. Nun geht's weiter mit dem Video. Viel Spaß. Tja, das ist eine spannende Frage, die leider so in den Materialien nicht drinsteht, sondern die beginnt tatsächlich damit, dass gesagt wird, to combat child abuse. Das ist so das Anliegen. Da könnte man ja auch sagen, die Personen, die damit jetzt gerade betraut sind, das sind so besonders kinderfreundliche Personen, die sich jetzt diese Kinder, die ja keine Lobby genießen, also sind ja dann teilweise auch Kinder irgendwo in der dritten Welt, die da jetzt ausgebeutet, also schlimmst misshandelt werden, um das auf Video aufzunehmen. Das passiert jetzt größtenteils hier nicht in der Nachbarschaft, sondern dieses Material, was dann da rumgeistert, wird durch, ist ja auch eine Form der organisierten Kriminalität und da hat vielleicht jemand einfach gesagt, oder ist vielleicht wirklich jemand Fürsprecher dieser armen, gescholtenen Kinder und möchte deshalb irgendwas in dieser Richtung ins Werk setzen. Ja. Was natürlich für viele, die das kritisch beäugen, näher liegt, ist, dass man sagt, dagegen wird ja wahrscheinlich niemand was haben. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sagen würde, wir machen das Ganze zur Bekämpfung des internationalen Terrorismus, dann kommt wieder jemand und sagt, also der internationale Terrorist, der nutzt doch sowieso nicht WhatsApp, der weiß doch, dass das schon durch amerikanische Geheimdienste durchflochten ist und wird das doch deshalb schon nicht nutzen. Ja, aber das in diesen Netzen, also seien es jetzt irgendwelche Gruppen, wie es auch bei Telegram zum Beispiel Gruppen gibt, die da davon auch betroffen wären.
Ja.
Oder dass es halt über Tauschbörsen geht, wo man sich dann Links hin und her schickt oder so. Das kennt man ja aus Strafverfahren. Also wenn beispielsweise in einem Strafverfahren was auf so eine Hash-Werte zurückgeht, die jetzt bei wegen ein amerikanischer Dienst übermittelt hat, tatsächlich mal eine Durchsuchungsmaßnahme stattfindet, dann sieht man ja auf dem dann sichergestellten Rechner des Beschuldigten, was der so gemacht hat, wie sich dieses Material da üblicherweise verbreitet. Und man sieht natürlich auch, dass die da chatten und sich da Sachen austauschen und hin und her schicken und dass das größtenteils ja dann vor den Ermittlungsbehörden verborgen bleibt, wenn es über solche Ende-zu-Ende verschlüsselten Dienste geht. Und da kann man sagen, das ist ja ziemlich einfach zu lösen.
Ja.
Wir verpflichten doch einfach die Anbieter, diesen Krempel vorher rauszufiltern, indem natürlich dann zwangsläufig alles auf solche Inhalte hin gescannt werden muss. Das lässt sich ja sogar hören, wenn man das jetzt einfach mal so objektiv auf sich wirken lässt, ohne irgendwelche Hintergrundgedanken, was man damit noch anstellen könnte, wenn man die technischen Möglichkeiten einmal geschaffen hat.
Kannst du alles bauen.
Kann man zumal auch sagen, dass das ja wahrscheinlich die einzige Möglichkeit ist, diesem Kriminalitätsfeld Herr zu werden. Denn das ist auch ganz interessant. Es gab dann ein Argument, die amerikanischen Dienste bekommen das ja auch so hin. Warum bräuchten wir das denn? Naja, also die amerikanischen Dienste, die das bei WhatsApp hinbekommen, die dürften dann wohl über eine Backdoor bei WhatsApp verfügen und die haben wir halt nicht. Also wir im Sinne von europäische oder deutsche Ermittlungsbehörden. Jedenfalls nicht so, dass wir da offiziell drauf zugreifen könnten und das dann als verwertbare Beweismittel in irgendeinem Strafverfahren weiterverwenden könnten. Das heißt, das Argument ist ziemlich schlecht, denn offensichtlich haben dann die amerikanischen Dienste das, was wir gern hätten. Nur wie auf andere Art und Weise schon implementiert.
Ja.
Aber die Idee mit der Kinderpornografie oder sei es auch der internationale Terrorismus, der ist ja, wenn man so will, genauso häufig vorgeschoben. Also der internationale Terrorismus war ja auch beim Thema Online-Durchsuchung, wo es darum geht, Trojaner auf irgendwelchen Endgeräten installieren zu dürfen, auch wieder mit demselben Hintergrund. Man möchte die Ende-zu-Ende verschlüsselte Kommunikation abfangen oder man möchte das Ding durchsuchen. Also die echte Online-Durchsuchung, nicht nur die sogenannte Quellen-TKÜ. Die echte Online-Durchsuchung heißt ja, da kann jemand so wie ich selber auf meinem Handy rumgucken kann, von Ferne dasselbe auf meinem Handy anschauen. Der kann sich also alles anschauen. Gibt es noch so Spielarten, dass man sagt, wenn das Ding ein Mikrofon und eine Kamera hat, dann umfasst diese erweiterte Online-Durchsuchung auch, dass man damit den Raum abhört oder Videoaufzeichnungen anfertigt. Also praktisch den großen Lauschangriff wäre ich mit drin, sozusagen. Was dann dazu führt, dass diese Maßnahme extrem eingriffsintensiv ist, wenn man drauf schaut. Und deshalb irgendwas ganz, ganz Schlimmes angeführt werden muss. Und da war es damals, das ist ja mittlerweile fast 20 Jahre her, aber als das Bundesverfassungsgericht sich erstmals damit auseinandersetzen musste, wurde immer gesagt, das ist nur zulässig bei Gefahren für Leib und Leben oder eine große Anzahl von Leben durch Terrorismusgefahr und sowas. Was daraus geworden ist, sehen wir ja alle. Es steht jetzt in der Strafprozessordnung und kann so ungefähr genauso, wie man ein Telefon abhören darf, darf man zumindest theoretisch jetzt Trojaner installieren. Was auch ein gutes Argument ist für diejenigen, die sagen, das ist doch gegen Kinderpornografie mit der Chatkontrolle. Jetzt hört mal auf mit euren Verschwörungstheorien, dass das dann für andere Zwecke genutzt würde. Nee, es ist immer so, wenn einmal irgendeine Maßnahme erlaubt wurde, dann gibt's erstmal so eine Öffnungsklausel, in welchen Fällen das erlaubt sein könnte. Und dann gibt's einen Katalog. Und der Katalog, der wird dann fleißig erweitert, bis der eine halbe Seite des Gesetzbuchs umfasst und eigentlich kaum noch eine Straftat existiert, die da nicht drin steht, zumal es ja dann meistens auch reicht, dass ein nicht allzu starker Verdachtsgrad erforderlich ist. Also beispielsweise bei der Untersuchungshaft brauchen wir einen dringenden Tatverdacht. Den brauchen wir da nicht.
Ja.
Also da kann man ja am Anfang erstmal vieles reinschreiben, weswegen man da ermittelt, um so eine Maßnahme erstmal in Gang zu setzen. Ja, aber warum es tatsächlich die dänische Ratspräsidentschaft auf die Kinderpornografie bezogen hat,
schwer zu sagen.
Müsste man die fragen.
Ja, das gut. Vielleicht haben sie auch gewürfelt und wollten einfach diese Überwachung einfach schaffen, haben einfach ausgewürfelt, haben sich 5 Dinge überlegt und dann haben wirklich die Würfel fallen lassen. Also ich habe keine Ahnung. Aber so ein bisschen Willkür scheint das schon so ein bisschen eigentlich zu sein, oder? Weil dieses Thema wurde ja, glaube ich, in dem Kontext gar nicht großartig thematisiert. Also dieses Problem Kinderpornografie, darüber wurde ja eigentlich gar nicht gesprochen, sondern es hieß halt nur, wir machen das wegen so. Aber dieses Thema wurde jetzt dann gar nicht so irgendwie, normalerweise, wenn jetzt so ein Gesetz kommt, dann wird ja schon die Ursache für dieses Gesetz, wird ja dann eigentlich schon Wochen, Monate vorher irgendwie, es gibt Reportagen und dies, das, Ananas. Und das war jetzt hier eigentlich ja gar nicht, sondern man hat tatsächlich durch die Hintertür versucht, wir berufen uns mal auf dieses, was ja auch grundsätzlich gut ist. Ich glaube, keiner von uns hat was dagegen, wenn man gegen Kinderpornografie vorgehen möchte. Also ich glaube, da würden wir alle unterschreiben. Aber die Gefahr, die einfach hier bestanden hat, ja, und vielleicht auch immer noch besteht, dass man es halt nutzt, um in dem Zuge halt auch Menschen zu kriminalisieren oder versucht zu kriminalisieren, die ja vielleicht gar nicht so wirklich Straftäter sind.
Ja, gut, warum das in der Wahrnehmung so ist, das hat, denke ich, den einfachen Grund, dass die Öffentlichkeit nur durch die Kritiker hergestellt wurde.
Ja.
Also die breite Masse der Medien, also dieser Mainstream, hat ja darüber überhaupt nicht berichtet. Ja. Und die, die es dann aufs Tableau gebracht haben, waren ja Netzpolitik.org und alles aus dieser Ecke, die haben natürlich nicht gesagt, hier kommt ein neues Gesetz gegen Kinderpornografie, sondern die haben gesagt, Achtung, hier kommt das Ende der Ende-zu-Ende verschlüsselten Kommunikation. Und keiner hat es bisher gemerkt, Achtung, und das mit der Kinderpornografie, das ist natürlich nur vorgeschoben. Und deshalb hat man es auch aus diesem Blickwinkel dann in der medialen Wahrnehmung gelesen und gehört. Und es gipfelte ja sogar darin, dass irgendwelche Politiker dann gesagt haben, das wäre ja gleichbedeutend mit, wir machen jeden Brief auf und gucken mal rein, bevor wir ihn weiterschicken. Das stimmt, aber das sind die Argumente der Kritiker. Und das würde natürlich jemand, der das Gesetz befürwortet, so nicht sagen. Und er würde sagen, das wird automatisiert gescannt auf beispielsweise Hashwerte oder auf vielleicht auch mit KI auf Inhalte, wobei das auch wieder schwierig ist mit diesen False Positives. Ist ja heute schon ein Problem, wenn man Chats auswertet und so. Jedenfalls wird das daran liegen, dass die Öffentlichkeit, das hätten die vielleicht cleverer machen können, wenn sie es nicht versucht hätten, an allen vorbeizuschleusen, sondern einfach mal kommuniziert hätten, was da gerade zur Abstimmung steht. Aber hätte höchstwahrscheinlich auch nicht funktioniert. Das Thema ist, denke ich, schon ziemlich gut in der Öffentlichkeit angekommen. Also zumindest genau so, wie man es eigentlich auch lesen müsste.
Ja.
Ja, gut. Jedenfalls war es dann in unserer zeitlichen Abfolge schon im Juni, dass da Warnungen laut geworden sind, aber nicht so laut, dass ich sie gehört hätte. Und auch die sind natürlich in der medialen Öffentlichkeit nicht vorgekommen. Also das kann man jetzt alles so rekapitulieren, wenn man sich damit beschäftigt, was die, die dann so laut geworden sind, auch diese Petition dann in Gang gesetzt haben, was die vorher schon so gemacht haben. Und da hat es einfach an der Reichweite gefehlt. Und ich habe es ja auch nicht solche Leute wie mich, die das jetzt in so einer völlig anderen Bubble nochmal verbreitet haben. Ich denke jetzt nicht, dass die 200.000, die das geklickt haben und die 3.000 Likes und ganz viele haben ja auch geschrieben, sie haben mitgemacht, ist erledigt, super mit der Petition. Die haben davon wahrscheinlich vorher auch nicht gehört und sind deshalb nicht in dieser Bubble und haben es deshalb dann im Juni gar nicht gehört.
Vielleicht hast du es auch zu Fallen gebracht. Vielleicht warst du der Auslöser.
Nein, ich denke nicht. Aber es würde mich natürlich nicht ärgern, wenn ich da einen Beitrag geleistet hätte. Ja. Dann ist es aber so, das ist auch noch ganz spannend. Es wurde ja dann immer berichtet, die Deutschen, die werden sich der Stimme enthalten. Und dann haben aber Regierungsmitglieder gesagt, nee, die Deutschen, die werden dagegen stimmen. Das ist aber gar nicht so einfach, denn wenn man sich mal anschaut, wie da die Mengenverhältnisse sind, das ist ganz spannend. Da gibt es eine Website, die hatte ich vorhin noch gefunden, die heißt fightchatcontrol.eu. Und da kann man sich einen Überblick anschauen, welches Land sich gerade wie aufgestellt hat, das ist tagesaktuell. Also immer anhand von Pressemitteilungen und durchgesägerten Informationen.
Ja.
Und da ist es zurzeit so, hier steht dann, 9 Mitgliedstaaten sind dagegen, 12 sind dafür und 6 sind noch unentschlossen. Und das kann man also hier tagesaktuell nachvollziehen. Das ist also überhaupt nicht der Fall, dass das jetzt vom Tisch wäre. Und jetzt kommen wir mal auf das spannende Thema, nämlich was ist denn seit diesem 14. Oktober passiert? Es war ja dann, wie gesagt, so, dass alle erwartet hatten, am 14.10. wird abgestimmt und nach dem, was man dann auch in den Mainstream-Medien gehört und gelesen hat, wird wohl Deutschland dagegen stimmen und damit dürfte das Ding eigentlich erledigt sein. Dann gab es immer noch so ein paar Meldungen, hier Tschechien ist dagegen, Finnland ist dagegen, Deutschland, Luxemburg und die Slowakei sind dagegen. Das war dann das, wo alle gesagt haben, jetzt dürfte sich's wohl erledigt haben, Estland ist dagegen. Und dann gibt's auch auf dieser Website eine ganz spannende Zeitleiste, wo dann sowas steht wie, jetzt ist Deutschland wieder unentschlossen. Und also das ist wirklich nicht ausgestanden, das muss man ganz deutlich sagen. Es war dann so, am 14.10. passierte nichts. Und dann gab es am 30.10. einen aktualisierten Vorschlag Dänemarks, die dann gesagt haben, naja, wir halten daran nicht länger fest. Diese verpflichtenden Scans, das sollte eigentlich doch nicht mehr sein. Wir können es ja freistellen, ob die Anbieter das machen möchten. Das wird ja dann auch zum Beispiel dazu führen, dass so Leute, die das gut finden, sagen, wir nutzen solche Anbieter, die das nutzen, also die auch scannen. Das heißt, da, wo ich chatte, da gibt es dann keine Ende-zu-Ende verschlüsselten Kinderpornos.
Ja.
was vielleicht dazu beiträgt, dass solche Anbieter dann relevanter werden und andere dann an Marktbestandteilen einbüßen. Und das wäre ja auch noch ein gangbarer Weg, aber warten wir ab. So ist es nämlich nicht geblieben. Das war nämlich am 30. Oktober der aktualisierte Vorschlag. Und dann gab es den 11. November, jetzt sind wir ja, das ist ja schon gar nicht mehr so lange her, da gab es dann wieder einen neuen Entwurf. Und der war noch schlimmer als der, der am 14.10. nicht zur Abstimmung gestellt wurde. Und da stand beispielsweise drin, dass man natürlich auch wieder aus Jugendschutzgedanken für Social Media eine Altersgrenze einführen möchte mit 16 Jahren und um die Altersgrenze prüfen zu können, ein Ausweisdokument hochgeladen werden muss. Verpflichtend. Das heißt, ob wir jetzt Ende zu Ende verschlüsseln oder nicht, zumindest mal ist auch keine anonyme Kommunikation mehr möglich, wenn dieser Vorschlag umgesetzt wird. Das ist ja eigentlich schon völlig
verrückt. Wobei, er hat den Vorteil für uns, dass wir nicht mehr anonym beleidigt werden. So, bei uns ist es zwar nicht so häufig der Fall, aber ich kenne einige, wir haben das Thema ja auch schon oft gehabt bei, zum Beispiel bei den Mädels gerade, die vielleicht eine etwas männliche Stimme haben, durch den Sport, durch diverse Substanzen, dass die auch, das weiß ich noch, in meiner Anfangszeit, die wurden oftmals gehatet. Da muss ich immer echt viele Kommentare natürlich auch ausblenden. Das würde dann nicht mehr passieren natürlich, ja. Also hätte jetzt schon den einen oder anderen Vorteil, weil diese anonymen Internet-Rambos, so Einzelfälle hatte ich auch schon mal bei mir, die habe ich auch schon mal bei mir verlaufen. Und klar, inzwischen gehe ich da gar nicht drauf ein. Ich blockiere die dann auch, wenn gut ist. Also bei mir sind es auch nicht so viele. Aber das hat wahrscheinlich auch jeder, der schon so sehr relativ viel Content macht, auch schon mal erlebt, dass irgendwie irgendwas mal aufgeschlagen ist. Und das sind ja teilweise dann auch übelste Beleidigungen. Und wo man normalerweise sagen würde, wenn du das auf der Straße machst und ich weiß, wer du bist, dann wird das teuer. Und das würde man ja auch damit zumindest, ist das kein riesengroßes Ding, aber ist so ein Nebeneffekt, der dann auch zumindest auch vorbei wäre wahrscheinlich.
Ist eine spannende Erwägung, denn das ist ja so ein Punkt. Also erstmal, das passiert mir auch echt häufig, aber ich lösche einfach alles und blockiere jeden. Das hatte damals John Meadow genauso gemacht und fand das gut und hat damit den Ruf erhalten, bei ihm gibt's nie Streit und der ist so der harmonischste von allen. Ja. Der das halt konsequent über Jahre verfolgt, hat einfach sofort jeden blockiert und gelöscht, hat sich das damit vom Hals geschafft. Aber was in dem Zusammenhang spannend ist, ich habe im Bereich der, naja, im weitesten Sinne Meinungsäußerungsdelikte und auch bei so Sachen wie Beleidigung, jetzt neue Politikerbeleidigung, was es ja strafschärfend gibt, habe ich doch hin und wieder mal Verfahren und was die wenigsten wissen, ob die sich jetzt da mit einem Pseudonym anmelden oder mit ihrem echten Namen, so richtig anonym ist man dann doch nicht im Internet. Das geht dann halt über die IP-Adresse, über irgendeine E-Mail-Adresse, über irgendeine Handynummer. Auch da wieder total einfach, die Anbieter, die schicken auf entsprechende Auskunftsersuchen freimütig alle Daten, mit denen man sich da angemeldet hat. Also da habe ich ständig in den Akten, dass da steht, mit dieser Handynummer hat er sich angemeldet oder hat er seinen doppelten Authentifizierungscode über diese Handynummer. Ja. Ja, die Handynummer ist ja nun seit ein paar Jahren in Deutschland auch zwingend registriert, wenn man nicht in irgendeinem Späti noch einen gnädigen Verkäufer angetroffen hat, der das Ding schon aktiviert verkauft. Soll es immer noch geben in Großstädten, aber ist nicht die Regel. Die meisten haben eine Handynummer, die man auf ihren Namen zurückführen kann und so kommen dann auch ständig Strafverfahren zustande. Es gibt auch ganz viele Strafverfahren in dem Bereich, die sich eigentlich gegen die Kinder irgendwelcher Anschlussinhaber richten, weil jetzt jemand mit 15, 16, 17 irgendwas kommentiert hat und sich da vielleicht im Ton vergriffen hat oder vielleicht auch nicht, aber derjenige, den er da angesprochen hat, der war der Meinung, da gibt's ja nicht nur das Minenfeld der Straftatbestände, die man da erfüllen kann, sondern da gibt's auch mittlerweile eine richtige Industrie, die Geld damit verdient, diese Leute dann zivilrechtlich zur Kasse zu bitten. Das sehe ich auch regelmäßig. Ja. Lustigerweise auch ständig bei Strafverfahren, die schon eingestellt worden sind. Da gibt's ja zum Glück eine ganz gute Rechtsprechung, was die IP-Adressen-Thematik angeht. Also für all die das nicht wissen, wenn unter eurer IP-Adresse viele Leute viele Computer benutzen, ist es sehr unwahrscheinlich, dass man euch verurteilen kann, wenn ihr unter dieser IP-Adresse irgendwas gepostet habt. Aber das reicht denen trotzdem, dass die euch hinterher noch irgendwie zivilrechtliche Anspruchsschreiben schicken. Zum Teil auch ziemlich unverschämt hoch. Also und das nur da zu dem Thema, man ist denn jetzt im Internet anonym und das könnte man dadurch ändern. Also das ist ja jetzt schon nicht der Fall. Also wenn man es drauf anlegt, natürlich auf den ersten Blick vielleicht nicht. Was aber auch nicht heißen würde, dass man jetzt mit seinem Ausweisfoto und seinem klaren Namen bei Instagram unterwegs wäre. Das wird halt nur heißen, man lädt das dort hoch. Aber das musste ich ja sowieso machen, sonst hätte ich ja keinen blauen Haken.
Genau. Muss ich ständig, wenn ich was ändern will, auch immer wieder neu machen.
Mir wäre es dann egal, ja. Und jetzt haben wir ja schon gesagt, das war der 12. November. Dann gab es noch mal ganz kurz diesen Anflug,
Oktober.
Dass die Dänen wieder gesagt haben, tatsächlich schon November, also letzte Woche.
Ach so.
Vorletzte. Hm. Also das ist jetzt tagesaktuell sozusagen. Dann hieß es noch mal, die Dänen haben gesagt, nein, es soll kein Anbieter verpflichtet werden, irgendwas zu scannen. Und jetzt ist der aktuelle Stand, heute, wo wir es aufnehmen, am 18. November, morgen am 19. November, ist wieder ein Vorschlag erwartet und der geht dann erstmal in den Trilog. Und der Trilog, das ist auch ganz interessant, das ist ja eher informell, das hört man manchmal vielleicht so in Nachrichtensendungen, der Trilog, das ist sozusagen ein Treffen von Vertretern des Europäischen Parlaments, des Rates und der Kommission, die sich zu informellen Verhandlungen treffen. Das heißt, die wollen im Vorfeld schon, bevor das jetzt beispielsweise durch Plenardebatten getragen wird und wieder eine sehr große Medienöffentlichkeit erfahren könnte, eine politische Einigung erzielen, um dann ein Gesetzgebungsverfahren zu beschleunigen. Und da kommen wir wieder auf den Punkt, den ich schon in einem Reel zu dem Thema von ein paar Wochen angesprochen hatte. In der ersten oder zweiten Dezemberwoche wird wohl Chat Control wieder zur Abstimmung stehen. Und das war irgendwann mal völlig aus den Augen unserer Medien verschwunden, wo man einfach gesagt hat, oh, wir haben gewonnen, die Deutschen sind jetzt dagegen. Damit war das Thema vom Tisch, aber das Thema ist nicht vom Tisch. Sondern, wie gesagt, geht jetzt in spannende Verhandlungen. Und das, was ich gerade erwähnt hatte, nämlich diese Geschichte mit noch invasiveren Eingriffen, als die eigentlich im Oktober geplant waren, insbesondere diese Pflicht, sich da auszuweisen und damit die Anonymisierung bei Messenger-Diensten abzuschaffen, das kommt jetzt erst wieder hinter verschlossenen Türen zur Verhandlung und es wird sehr spannend, ja, wie sich da die eine und andere Seite positioniert.
Du sagtest vorhin, 9 Länder waren schon dagegen. Die Frage ist, warum waren sie dagegen? Waren sie grundsätzlich dagegen oder waren sie mit Einzelbestimmungen nicht zufrieden? Das wird wahrscheinlich auch entscheidend sein. Ich nehme an, das ist wahrscheinlich das typische EU-Ding, oder? Das heißt, es müssen alle Nationen zustimmen, damit das umgesetzt wird?
Es muss wohl eine Zweidrittelmehrheit werden,
wenn ich es richtig sehe. Gut, das ist schon wieder eher machbar. Ja.
Und man muss auch noch berücksichtigen, diese Übersicht, welche Länder da dafür und dagegen sind, das sind jetzt keine verlässlichen Statements mit Unterschrift oder so, sondern das hat jetzt hier jemand, der diese Website betreibt, zusammengetragen aus Pressestatements. Also kann man sich zum Beispiel durchlesen, hier bei Estland, da steht Estland lehnt ab, steht erstmal da und dann steht da, gibt hier Bedenken, dass das wirklich nur um Kinderpornografie geht,
ja,
und das würde doch eine massive Überwachung ermöglichen, wenn man Verschlüsselung generell brechen würde. Das steht jetzt immer auf Englisch hier so ein Stichwort, was der irgendwo in den Medien gesagt hat. Und dann steht da, wer das gesagt hat.
Ja.
Bei den Tschechen steht zum Beispiel hier, der Premierminister hat den Vorschlag abgelehnt. Das würde eine weitgehende Überwachung der Bürger bedeuten. Ja, das hat er irgendwo gesagt. Das ist aber auch, kann auch auf irgendeiner Wahlkampfrede gewesen sein. Die Österreicher, steht hier, Österreich hat verfassungsrechtliche Bedenken. Ja. Es gibt auch in Deutschland zu fast jedem Gesetzesvorhaben, das mit Eingriffsbefugnissen der Polizei einhergeht, verfassungsrechtliche Bedenken, aber bisher sind sie trotzdem alle eingeführt worden. Und so kann man das hier weiterlesen. Also das ist jetzt tatsächlich nicht so, dass das die endgültige Meinung bei irgendeiner Abstimmung wäre. Was aber spannend ist, und diese Seite verlinke ich auf jeden Fall auch unter dem Video, das müsst ihr euch mal anschauen. Hier steht dann sowas wie, finden Sie Ihre Abgeordneten? Dann kann man hier durchgucken, wen man hier zum Beispiel kontaktieren könnte. Nehmen wir mal Deutschland. Da stehen hier 96 Personen, die man anschreiben könnte. Auf der europäischen Ebene. Man könnte auch noch anklicken, nationale Ebene, in Klammern Bundestag. Das ist noch spannender. Hier sind dann 624 Personen, die man kontaktieren könnte. Und dann ist direkt darunter, das ist wirklich schön gemacht, die Seite, gibt es zwei Felder, eine E-Mail oder einen Call. Man kann also direkt dort anrufen. Man kann ja mal zum Beispiel Herrn Dobrindt eine E-Mail schreiben. Was kommt dann? Geht direkt die E-Mail auf, kann man ihm was schreiben. Ist doch schön. Ja, also.
Ich glaube nicht, dass die ankommen bei
ihm. Ja. Wer noch nichts vorhat und vielleicht den.
Glaubst du da?
Den. Wer noch nichts vorhat und den Pro-Zugang für ChatGPT nutzt, ihr wisst, was zu tun ist.
Was kostet eigentlich eine Politikerbeleidigung?
Oh, es ist nach Tagessätzen.
Also auch vielleicht da an der Stelle, macht sowas nicht. Ich glaube, das wird richtig teuer.
Da, ja gut, das ist vielleicht nochmal ein wichtiges Stichwort. Wer sich jetzt dazu entschließt, hier auf die Politiker einzuwirken, das ist jetzt natürlich nicht so gedacht, dass man da hinschreibt, dass man die da beleidigt, sondern es geht natürlich diesem guten Mann, der das hier programmiert hat, darum, dass man seinem, zum Beispiel seinem Wahlkreisabgeordneten schreibt, warum man die Idee schlecht findet mit ein paar Argumenten. Und da kann man ja jetzt die ganzen Concerns bringen, die wir hier in dieser Folge aufgeworfen haben. Man könnte aber auch einfach ChatGPT bemühen und sagen, schreib eine E-Mail mit 5 Absätzen, geh darauf ein, verfassungsrechtliche Probleme, technische Probleme, Missbrauchsgefahr und noch 3 Punkte und schreib das, mach daraus 30 verschiedene Versionen, kein Plagiat und schon hat man 30 Mails, Copy-Paste, raus an die Politiker und vielleicht denkt jemand über das, was ihr da geschrieben habt, nach.
Ja.
Genau. Oder ruft mal an. Ich würde mich freuen, wenn da jemand anruft und mir mal sagt, ob Herr Dobrindt rangegangen ist.
Ist der Merz auch,
jetzt ist
der Merz auch dabei?
Ist Herr Merz auch dabei? Mal gucken.
Treten Sie zurück, Herr Bundeskanzler. Es ist sinnlos.
Herr Merz ist auch dabei.
Ah je.
Herr Merz ist aber schon entschieden. Bei Herrn Merz steht es schon. Aber wie gesagt, der ist vielleicht auch ein bisschen zu optimistisch, der Programmierer dieser Website. Bei Herrn Merz steht schon daneben, er lehnt das Vorhaben ab. Hm. Aber ob ich darauf vertrauen würde, möchte ich in diesem Podcast lieber nicht mehr ausführen. Ich glaube, der ist schon
ein bisschen hin und her geschwankt, oder? Ist das nicht,
keine
ist
Ahnung,
das nicht, ist das nicht der Bundeskanzler, der in der eigenen Partei immer abgelehnt wurde und jetzt doch Bundeskanzler ist? Glaube ich, oder?
Ich verfolge das
bewusst. Ich habe das auch irgendwann aufgegeben. Ich weiß nur, dass die mich alle sehr viel Geld kosten da oben in Berlin.
Das ist zweifellos so. Dann kann man noch mal eine E-Mail hinschicken und hoffen, dass du für
genau, ihr genau, ich zahle dich, also gib mir auch eine Antwort.
Ja, aber damit ist jetzt erstmal das Thema wieder auf dem aktuellen Stand. Also ihr wisst jetzt auch, das ist tagesaktuell. Wenn ihr diese Folge seht am Freitag, ist es vielleicht sogar schon wieder in den Medien, wahrscheinlich aber nicht. Also haltet mal Augen und Ohren offen, ob auf den üblichen verdächtigen Kanälen, beispielsweise bei netzpolitik.org oder heise.de und so, irgendwas in der Richtung erscheint. Vielleicht auch wieder eine Petition oder vielleicht gibt es irgendwelche Demonstrationsaufrufe. Mhm. Bleibt da auf jeden Fall am Ball, denn wenn man das durch die Hintertür kommen lässt, dann hat man irgendwann das Böse erwachen und erfahrungsgemäß ist es so, auch wenn dann alle auf die Barrikaden gehen, was einmal da ist, das
kriegst du weg.
Ist gekommen, um zu bleiben.
Ja. 100%.
Ja, ich glaube, damit ist das Thema abgehandelt.
Ja, vielleicht noch kurzer Hinweis, oder? Unsere Black Week Aktion ab Sonntag.
Ja. Ab Sonntag 9 Uhr, richtig?
Ich glaube ja, ab 9 Uhr Sonntag.
Hatte ich jeweils gelesen.
Ja.
Startet die Black Week.
Also es ist im Shop nicht vorreduziert und mit unserem Kurs gibt es da 25% Rabatt auf das gesamte Sortiment mit Ausnahme der Zubehörartikel, die jetzt demnächst noch online gestellt werden.
Das ist ein Spoiler. Genau. Wollen wir den weiter ausführen?
Ja, also ich glaube...
Kannst du schon was sagen, was an Zubehörartikeln kommt?
Ich glaube, da kommt so ziemlich alles, was man so braucht, würde ich sagen. Ich glaube, wir haben Zughilfen, wir haben, glaube ich, Rucksäcke, wir haben Nasenpflaster. Es sind glaube ich fast 20 Artikel, meine ich, ja.
Knee Sleeves habe ich gelesen, das finde ich interessant. Und sogar mehrere Versionen, also genau. Doppelte und einfach.
Genau. Ja. Also kommt auf jeden Fall alles jetzt, die soll eigentlich die Woche noch online gehen. Soll eigentlich zur Aktion auf jeden Fall alles verfügbar sein. Es ist auch schon auch alles im Lager, das weiß ich schon. Ich glaube, das wird dann einfach im Laufe der Woche noch vor der Aktion eingestellt. Eventuell kommt auch noch das eine oder andere neue Produkt dazu. Also wenn ihr das hier schaut, ist wahrscheinlich
gutes
schon
Stichwort.
Knockout schon verfügbar, hoffe ich mal.
Ja.
Kommt am Donnerstag, Stand heute.
Drücken wir die
mein
Daumen.
Mein College Control, mein erstes Signature-Produkt. Ich hoffe, dass es auch die Woche noch kommt. Aber ich glaube, es wird eng. Wahrscheinlich erst nächste Woche. Bisschen schade, aber ja, da steckt man halt nicht drin. Ja, auf jeden Fall. Ja.
Ein paar neue Produkte sind aber schon im Shop, das habe ich schon gesehen. Ganz wichtig vielleicht für alle, das ist auch eine ganz häufig gestellte Frage, was ist mit dem All-in-One, also mit dem Vitamin- und Mineralstoff-Supplement? Genau. Ist in der Produktion, ist noch nicht da,
Mitte
aber es gibt
Januar.
Ein neues Produkt. Seht ihr? Also noch ein bisschen warten und gesund bleiben. Und wie bleibt man gesund, indem man ein anderes Produkt nimmt, was ein ähnliches Ziel verfolgt? Immunity Essentials, habe ich heute erst ein Reel zu aufgenommen, kommt nächste Woche.
Sehr geil.
Spannendes Produkt. Auch, denke ich, als Ergänzung zum All-in-One später interessant, aber
auf jeden Fall
jetzt in der Erkältungssaison. Solltet euch mal anschauen. Und es gibt eine neue Sorte vom Gen Whey Complex mit bis zu 30% Whey-Protein-Isolat und in 4 super leckeren Geschmacksrichtungen. Banane, Milchshake, Schwarzwälder Kirsch, Haselnuss, Tafelersatz.
Meins kommt morgen.
Und Mango.
Meins kommt morgen. Ich bin gespannt. Ist heute verschickt worden.
Also, das ist alles krimi-verdächtig, oder?
Ja, also da vielleicht nochmal ein Input. Der Gen-Way-Komplex, der ist jetzt nochmal getuned worden. Also, es ist, jetzt muss ich überlegen, es ist von grasgefütterten Kühen aus Deutschland.
Deutschen Weide,
genau.
Das habe ich auch gelesen.
Es ist mit Laktase, es ist ein höherer Isolatanteil. Und ich glaube, es ist insgesamt auch von Aroma und insgesamt so vom Rohstoff halt nochmal um einiges verbessert. Ja, und wird dann sozusagen unser, würde ich sagen, unser Premium Way wahrscheinlich sogar, ne? Also das wird das Yammer Way, was ja so ein bisschen auf Geschmack ausgerichtet ist, in den Nährwerten auf jeden Fall einholen und halt in der Rohstoffqualität gleichziehen. Das Yammer Way war ja bisher schon mit dem deutschen Markenrohstoff, sage ich jetzt mal. Und das wird jetzt bei dem Gen Complex auch in diesen vier Sorten sein. Alle anderen Sorten werden wir sehen, die werden wahrscheinlich nachgerüstet, so wie ich das jetzt hier mitbekommen habe. Das kann aber ein bisschen dauern. Aber ich sag mal, das sind immer noch solide Produkte, die auch bisher funktioniert haben. Ich habe wirklich auch viele meiner Coaching-Klienten und auch Follower, die sagen, es schmeckt ihnen sogar besser als jetzt von anderen bekannten Marken, wo man meistens so ein extremer Süße ausgesetzt ist. Aber klar, es gibt auch Leute, die sagen, unser schmeckt nicht so gut. Da müsst ihr für euch ausprobieren, was euch besser taugt. Und wer finanziell knapp dran ist, der hat eh keine Wahl, der muss bei uns kaufen.
Ganz richtig. Übrigens Protein, das ist auch wieder der Dauerbrenner Amaretto Americano. Mhm. Das ist der Vapresso, der mir mit Abstand am besten schmeckt zurzeit. Wer den noch nicht gekostet hat,
Vapresso ist gut.
Der ist phänomenal.
Also ich sag mal, Vapresso und Clearway, da sind wir auf jeden Fall schon ganz oben.
Und das Clearway Apfel habe ich jetzt neulich mal probiert. Das ist ja wirklich super. Ja. Also sonst sage ich immer Apfelgeschmack. Der ist wirklich gut. Kann ich empfehlen. Ja. So, genug der Werbung. Sascha, das war's für heute. Wir sehen uns für die nächste Folge wieder.
Gerne.
Falls ihr uns noch nicht auf Instagram folgt, folgt uns auf Instagram. Konten sind eingeblendet. Wenn ihr was bei vitaminversand24.com bestellt, dann nutzt den Code Sascha oder Anwalt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin.
Ciao, ciao.